Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich grüße Sie ganz herzlich und freue mich, dass Sie auch in diesem Jahr wieder an unserer Kundgebung teilnehmen. Ich selbst habe ja mal ein Jahr ausgesetzt. Und als ich wieder kam, hat mancher geschmunzelt, weil ich die Zeit außerhalb der professionellen Politik ausgerechnet mit Insolvenzen verbracht habe, beziehungsweise natürlich auch mit der Frage, wie man sie vermeidet. Aber man sagt ja, in jedem Scherz steckt auch ein Stück Ernst und so ist es auch hier. Meine Damen und Herren, wenn ein Unternehmen seine Kosten so im Griff hätte, wie bei uns immer mehr Gemeinden, Länder und vor allem auch der Bund, dann wäre dieses Unternehmen, meine Damen und Herren, im wirklichen Leben dreimal pleite. Auch unser Landeshaushalt, das muss man selbstkritisch anmerken, hat nur mit einiger Bilanzkosmetik den roten Bereich der Verfassungswidrigkeit vermieden. Aber wären Sie zufrieden, meine Damen und Herren, wenn Sie eines Tages Ihren Kindern sagen könnten, eure Eltern haben nur so viele Schulden gemacht, wie gesetzlich gerade noch erlaubt war? Meine Damen und Herren, die Ziele müssen andere sein. Und deshalb brauchen wir vor allem einen Staat, der nur das macht, was privat nicht genauso gut oder besser gemacht werden kann. Mit anderen Worten, wir brauchen einen liberalen Staat, einen Staat, wie wir ihn als liberale Stimme immer gefordert haben. Und hätte man früher und eher auf diese liberale Stimme gehört, dann wären die öffentlichen Haushalte nach meiner Überzeugung auch nicht in der verheerenden Situation, in der sie sich im Moment befinden, meine Damen und Herren. Der Staat soll sich auf seine klassischen Aufgaben konzentrieren, auf die Herstellung von Sicherheit, von Chancengleichheit, von Entfaltungsmöglichkeiten für die Menschen. Und deshalb geht es bei diesem Thema Rückbau des Staates eben auch nicht nur um den Rückbau des Staates als solchen, sondern es geht Zug um Zug natürlich um die Wiederherstellung von Freiheit und um die Wiederherstellung und den Aufbau von privaten Handlungsmöglichkeiten. Meine Damen und Herren, wir sind die Partei der Freiheit und der Bürgerrechte und wir werden uns in dieser Aufgabe auch künftig verlässlich beweisen. Ausgerechnet die Grünen haben in letzter Zeit versucht, uns diese angestammte Rolle streitig zu machen. Aber wie denn und wo denn? Der einzige besondere Beitrag der Grünen zum Thema Bürgerrechte, der mir einfällt, ist das Recht auf ewiges Leben durch gesunde Ernährung. Die Grünen sichern vielleicht die Lebenserwartungen und Ansprüche einer privilegierten Anhängerschaft, aber niemals die Bürgerrechte. Wie sie tatsächlich mit der Freiheit umgehen, zeigt der von den Grünen maßgeblich betriebene neue rot-grüne Entwurf für ein sogenanntes Antidiskriminierungsgesetz. Danach kann künftig jeder, der einen Vertrag schließt, schadenersatzpflichtig werden, wenn für ihn beim Vertragsschluss die ethnische Herkunft, die Religion, Weltanschauung, das Alter oder die sexuelle Orientierung des Verhandlungspartners eine Rolle gespielt haben. Meine Damen und Herren, da reicht es nicht mehr, darauf zu verweisen, dass gut gemeint in der Regel das Gegenteil von gut ist. Dieses Gesetz ist nicht nur die Fortsetzung der systematischen Freiheitsvernichtung im privatwirtschaftlichen Bereich. Es ist in Wirklichkeit auch kein Antidiskriminierungsgesetz, sondern es ist ein Diskriminierungsgesetz, weil es jedem, der einen Vertrag schließt, unterstellt, dass er gesetzliche Bevormundung braucht, um die Regeln von Ethik und Moral einzuhalten, die jedenfalls für die meisten von uns ohnehin selbstverständlich sind und bei denen, für die diese Regeln nicht selbstverständlich sind. Nützt ein solches Gesetz am allerwenigsten, meine Damen und Herren. Wir werden uns dieser Besserwisserei und Bevormundung, diesem Angriff auf die Vertragsfreiheit und ihre redlichen Nutzer mit aller Kraft entgegenstellen und ich bitte Sie, uns dabei zu helfen. Berliner Giftpillen dieser Art hindern uns natürlich auch daran, das zu tun, was das Wichtigste ist, nämlich den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg empfänglich zu machen für neue Dynamik. Diesen Wirtschaftsstandort, der von der Initiative und der Qualifikation seiner Menschen lebt, und deshalb kommt es außer dem Kampf um die Freiheit und gegenstaatliche Bevormundung eben auch vor allem auf die richtige Politik in den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Forschung an. Meine Damen und Herren, jeder Euro, der in diese Bereiche Bildung, Wissenschaft, Forschung in Baden-Württemberg investiert wird, ist ein guter Euro. Aber woher haben wir sie denn, diese Euros, die wir in diesem Land anders als in anderen Ländern auch in schwierigsten Zeiten gerade in Wissenschaft und Forschung stecken können? Wir haben das Geld, das wollen wir schließlich nicht vergessen, aus Privatisierungserlösen. Mit anderen Worten, es ist Geld, meine Damen und Herren, was es ohne Liberale nie gegeben hätte. Ich zitiere Erwin Teufel in einem Interview mit den Stuttgarter Nachrichten vom 21. Dezember. Hätten wir nicht den Ertrag der Landesstiftung, könnten wir nicht für die Forschung Millionenbeträge einsetzen. Wer aber nicht mehr sät, kann auch nicht mehr ernten. Dem ist nichts hinzuzufügen. Wäre es aber nach dem designierten Ministerpräsidenten gegangen, und beim Scheidenden war es auch lange nicht anders, dann säßen wir heute noch auf einer weitgehend nutzlosen und schlimmer noch wertlosen Beteiligung im Energiebereich. Mit anderen Worten, oder noch darüber hinaus, haben Sie mal darüber nachgedacht, das Land wäre stattdessen für die notwendige Sanierung der MBW zuständig gewesen. Mit anderen Worten, eine richtige Sanierung wäre nie gekommen und hätte gerade deshalb das Land viel Geld gekostet, ohne dass deshalb die Arbeitsplätze gesichert worden wären. Und eigentlich müssten die Herren Oettinger und Teufel heute deshalb jeden Abend drei extra Kreuze schlagen, dass wir als Liberale den NBW-Verkauf durchgesetzt haben und dass wir Geld haben für die Forschung. Und dass wir Geld haben für die Forschung, um in der Forschung spitze zu sein auf wichtigen, für das Leben der Menschen bedeutsamen Feldern, vorausgesetzt natürlich, wir wollen das und fallen uns dabei nicht selbst in den Arm. Um Krankheiten wie Parkinson, Diabetes, Alzheimer künftig besser bekämpfen zu können, haben unsere Schweizer Nachbarn, und zwar wohlbemerkt die Menschen selbst und nicht ein Parlament. Möglicherweise, lieber Wolfgang Gerhard, muss man eben die Menschen selbst fragen. Sie haben entschieden, dass die Möglichkeiten der Stammzellforschung verbessert werden sollen. Eine ähnliche Abstimmung hat es in Kalifornien gegeben. Aber meine Damen und Herren, ausgerechnet die Eidgenossen, traditionsbewusst, bedächtig, aber eben auch freisinnig, wie Sie es nennen. Wir sind in Baden-Württemberg, wenige Kilometer entfernt, pikanterweise von einer schwarz-grünen Streitmacht auf den Weg gezwungen worden, der für mich einigermaßen scheinheilig bedeutet, dass wir an Forschungsergebnissen anderer zwar teilnehmen, im Übrigen aber unsere Hände in der Unschuld eines Forschungsverbots waschen wollen. Meine Damen und Herren, so kann eine zukunftsorientierte und fortschrittliche Forschungspolitik für dieses Land nicht aussehen. Aber das Beispiel zeigt auch, wohin die schwarz-grünen Gedankenspiele einiger CDU-Politiker dieses Land sehr schnell führen würden. Sie würden es sehr schnell von sämtlichen Spitzenplätzen, die es jetzt im Ländervergleich innehat, herunterkatapultieren. Und das wollen wir, meine Damen und Herren, das werden wir verhindern. Wir wollen verbesserte Möglichkeiten der Stammzellforschung auch nutzen, damit die Menschen im Land im Alter gesund bleiben. Sie werden heute viel älter als früher und das ist erfreulich. Aber diese Tatsache stellt uns bekanntlich auch vor einige Herausforderungen, die sich mit dem Begriff des demografischen Wandels verbinden. Wir führen diese Debatte in einer Hinsicht nach meinem Geschmack noch viel zu defensiv. Wir machen uns schon weitblickende Gedanken, wie wir Kindertagesstätten zu Seniorenbegegnungszentren umbauen können. Aber wenn wir nur die Familien, die heute ein Kind haben, dazu bringen würden, zu sagen, ein zweites trauen wir uns auch noch zu, dann könnten sie die ganze vorliegende Statistik in den Papierkorb werfen. Aus eins macht zwei. Schon das wäre die rettende Formel. Apropos Zahlen, lange Jahre bin ich in einem Gemeinderat gesessen und in all diesen Jahren hat keine einzige Prognose gestimmt, mit wie vielen Kindern für die Kindergärten zu rechnen ist. Da möchte man auch manchmal sagen, lieber ein buddhistisches Standesamt als ein statistisches Bundesamt. Jedenfalls mehr als viele schlaue Zahlen brauchen wir Taten. Wir brauchen deutliche Signale für mehr Nachwuchs, für mehr Kinder in unserer Gesellschaft. Immer wieder taucht zum Beispiel ja auch der Vorschlag auf, dass jedes Kind bei Wahlen eine Stimme haben soll, die dann stellvertretend von den Eltern abgegeben werden darf. Ich leugne nicht, dass ich für diesen Vorschlag... Ich leugne nicht, dass ich für diesen Vorschlag schon deswegen bestimmte Sympathien habe, weil ich dann die nächste Landtagswahl mehr oder weniger allein entscheiden könnte. Nicht ohne meine Frau natürlich. Und da sind wir dann aber an einem sehr ernsten Punkt der Diskussion um mehr Kinder. Nach meiner Meinung am wichtigsten Punkt, nämlich der Rolle der Frau in der Gesellschaft. Es ist eben schwierig, Kinder zu bekommen, meine Damen und Herren, wenn die Frauen es nicht wollen. Und dass sie es oft nicht wollen, ist für mich mehr als verständlich. In Deutschland übrigens bleiben 40% der Frauen mit Hochschulabschluss kinderlos. 40%. In Frankreich sind es 15%. Dass Frauen und ihre Partner sich immer häufiger gegen Kinder entscheiden, hat für mich vor allem einen Grund. Die Frau, die Kinder haben will und sich vielleicht noch um ihre Kinder auch kümmern will, landet bei uns in einer Art von politischem Niemandsland. Will sie nicht weiterarbeiten, dann merkt sie sehr schnell, dass für die sozialdemokratische Seite der Mensch und die selbstbewusste Frau erst mit der Erwerbsarbeit beginnt. Das hängt vermutlich damit zusammen, dass der Mensch auch erst dann gewerkschaftsfähig wird, und das ist für die SPD... Das ist für die SPD so etwas wie rechtsfähig. Will eine Frau aber weiter arbeiten, merkt sie genauso schnell, dass die konservative Seite der Politik für ihre Versuche, die Kinder betreuen zu lassen, schöne Worte findet, wie Kinder weggeben, aufbewahren. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt über Weihnachten registriert, dass fast alle Bischöfe im Land der Gesellschaft ins Gewissen geredet haben im Sinne von mehr Kinderfreundlichkeit. Und das ist gut und richtig so. Ich habe aber dabei auch daran gedacht, dass es natürlich auch die Kirchen waren, die sich über Jahre und Jahrzehnte aus den Begriffen Hort und Krippe vollständig herausgehalten haben. Und ich habe natürlich auch mit großen Ohren gehört, dass Günter Oettinger jetzt das Wort Ganztagsbetreuung in den Mund nimmt. Aber meine Damen und Herren, auch Wolfgang Clement beispielsweise zieht durch die Lande, auch durch unseres, und hält Reden wie Ludwig Erhard. Meine Damen und Herren, da müsste die CDU schon eine ganz andere Partei werden, um in der Frage der Kinderbetreuung die richtige Adresse zu sein. Einstweilen sind ihre Mitglieder mindestens mit 60-40% dagegen, das Thema Frau und Ganztagsbetreuung neu zu denken. Das wird eine liberale Aufgabe sein und bleiben, der Frau echte Wahlmöglichkeiten zu verschaffen, von denen sie ohne schlechtes Gewissen, ohne gesellschaftlichen Druck Gebrauch machen kann, sehr im Sinne einer kinderfreundlichen Gesellschaft. Ich will aber beim Thema der Rolle der Frau nicht nur von den deutschen Frauen sprechen, sondern auch von denen, die kürzlich in der Presse treffend als Allahs rechtlose Töchter bezeichnet wurden. Wir müssen es mit Betroffenheit zur Kenntnis nehmen, wenn es offenbar so ist, dass auch auf unserem Boden, auf dem Landesverfassung, Grundgesetz, Europäische Menschenrechtskonvention gelten, Mädchen und junge Frauen gegen ihren Willen verheiratet werden mit Partnern, die sie vorher oft nicht einmal gekannt haben. Ich habe eine Initiative meiner Amtsvorgängerin aufgenommen und die Landesregierung hat sie als Bundesratsinitiative vorangetragen, einen Straftatbestand mit der einfachen Überschrift Zwangsheirat zu machen. Klare Sache, würden Sie vielleicht auch sagen, aber so klar ist es nicht. Auf der einen Seite des politischen Spektrums habe ich schon wieder den Eindruck, dass türkische Mädchen nicht allen einen eigenen Straftatbestand wert sind. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck, dass manche die Auseinandersetzung mit den problematischen Aspekten des Islam und seiner Kultur nicht gerade suchen, um es mal zurückhaltend auszudrücken. Aber meine Damen und Herren, Politik muss ein menschliches Gesicht haben. Das gilt überhaupt und das gilt auch im Fall türkischer Mädchen, deren Zukunftsträume und Hoffnungen niedergewalzt werden und zerstört werden. Und es ist eine Herausforderung für Liberale und sollte es für alle sein, den Betroffenen zu helfen, meine Damen und Herren. Und eine Herausforderung ist es auch, das macht das Beispiel Zwangsheirat klar, Parallelgesellschaften ganz klar einen Riegel vorzuschieben, in denen die Gefahr eigener Rechtsräume entsteht, die sich still und leise von unseren Verfassungen entfernen. Wir halten es, da gibt es keinen Zweifel, für eine Bereicherung unserer Kultur, wenn wir die Begegnung und das Miteinander mit anderen Kulturen bei uns in Baden-Württemberg haben. Aber wir wollen, das hat das Beispiel Zwangsheirat auch gezeigt, wir wollen Toleranz und Tiefschlaf nicht miteinander verwechseln. Tiefschlaf. Ich verstehe seit neuestem mehr vom Thema Schlaf. Dank SWR und Nachtcafé. Ich habe, meine Damen und Herren, ich habe aber keine Lust auf Winterschlaf im Land bis zum 19. April. Sollen im Ernst erst dann alle wieder aus ihren Höhlen kommen? Wie stellt man sich das vor? Als ich eine Erneuerung der Koalitionsvereinbarung gefordert habe, drücken wir es jetzt mal so aus, wurde mir vom größeren Koalitionspartner mit einigem Humor, aber auch mit viel Arroganz erwidert, Hund bleibt Hund und Schwanz bleibt Schwanz. In diesem Fall, meine Damen und Herren, ist die CDU allerdings der einzige Hund, der ohne einen Schwanz nicht leben kann. Jedenfalls nicht in der Regierung. Und eines ist auch klar, wer meint, dass wir zum Wedeln da sind, der irrt sich. Ich will es noch einmal deutlicher sagen, wir brauchen eine aktive und an gemeinsamen Zielen orientierte Regierungspolitik im neuen Jahr, nicht einen designierten Ministerpräsidenten, der gerade noch einen Fernlehrgang macht oder die Fenster ausmisst, oben auf der Solitude, dass hinterher die Gardinen passen. Meine Damen und Herren, wir wollen liberale Politik gestalten im kommenden Jahr mit Ihrer Hilfe und Ihrer Zustimmung zum Wohle dieses Landes Baden-Württemberg. Herzlichen Dank.